Wars gegen Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing. Zum, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, ein Achtelfinale?
Ist auch egal, wir haben auch die falsche Folge heute, weil Christian Schiff hat eine Baustelle zu Hause und schafft es nicht, Battletech zu installieren. Es ist alles ein bisschen anders heute. Kannst du mal diese Baustellen, also hallo, genau. Ich bin übrigens Christian Alt, ihr hört Last Game Standing, das ist euer Lieblingspodcast und jetzt können wir wieder hier zum richtigen Problem. Christian Schiffer hat irgendwie eine Baustelle zu Hause und kriegt das irgendwie nicht hin.
Mir wird eine Zentralheizung eingebaut. Ich habe tatsächlich 20 Jahre ohne Heizung gelebt, also so, ist wirklich so.
Naja, du hast schon eine Heizung gehabt.
Ja, so eine Infrarotheizung, die ich mir mal gekauft habe.
Wie?
Ja, ist so. Ich hatte keine Heizung. Ist so. Ja, mein Gott. München ist teuer.
Musst du jetzt einfach 500 Euro mehr Miete zahlen im Monat oder was?
Ich muss mehr Miete zahlen, aber ich kriege dafür eine Heizung. Und da sage ich, okay. Und deswegen, das ist nicht trivial, sondern das ist so, da werden überall Rohre verlegt, da wird überall aufgemacht. Ich habe die ganze Zeit seit Wochen Handwerker im Haus. So lustige Tschechen, die auch irgendwie, mit denen habe ich mich auch schon so über Spiele unterhalten, weil die haben mich auch drauf angesprochen, so Nintendo, Playstation. So, yeah.
Ja. Und haben wir so ein bisschen. Sind die Team Nintendo oder Team PlayStation?
Die sind Team PlayStation und spielen gerne FIFA und so.
Ja.
Gute Leute, also wirklich gute Leute, wenn wir das zu Hause machen würden, die sind bestimmt jetzt noch zu Hause, dann würden wir die jetzt hier mit einladen und dann könnten die hier so teilnehmen und wirklich gut. Und das führt aber dazu, dass quasi alles, also überall ist so Teppichplane ausgelegt und alles ist halt bedeckt. So. Und ich müsste quasi diesen Rechner erstmal so die Plane runter machen, den irgendwo hinschieben, weil natürlich ist auch alles verschoben, mein Bett nach rechts und das nach vorne und so. Also sozusagen dieser Tisch, wo der Rechner draufsteht, ist einfach verkeilt in anderen Möbelstücken. Ich müsste da erstmal alles umrangieren. Und deswegen habe ich halt gefragt, ob wir quasi eine Partie, die erst später kommen würden, vorziehen könnten, wo ich das Spiel schon kenne, weil Battletech müsste ich erstmal spielen und das schaffe ich angesichts dieser Umstände nicht.
Ja, deswegen, aber nächste Woche sind die Handwerker dann raus, dann können wir nächste Woche Battletech machen oder wie? Oder?
Genau.
Okay.
Ja, also ich gehe davon aus, dass die Mitte nächster Woche raus sind, dann werde ich überall die Planen abziehen können, dann schiebe ich hier alles nochmal durch die Gegend und dann wird dann ist Lockdown vorbei und hier.
Ja.
Und genau, und ich freue mich auch schon sehr auf Battletech. Genau, jetzt aber erstmal das Duell Stellaris gegen ein Spiel, das ich nicht kenne.
Dawn of War 2 natürlich.
Was ist denn das?
Dawn of War ist die Neuerfindung, also die Dawn of War Serie ist ein Echtzeitstrategiespiel im Warhammer 40k Universum.
Okay.
Ich bin ja gar kein Fan von Warhammer 40k. Also es ist wirklich so Minus eigentlich. Ja. Aber Dawn of War und Dawn of War 2 haben mich damals nachhaltig beeindruckt und ich habe lange überlegt, welches Dawn of War ich eigentlich hier ins Rennen schicken soll. Weil das erste hat so bei Fans eigentlich den Kultstatus. Das ist ein relativ klassisches Echtzeitstrategiespiel. Aber das zweite hat so viele neue Ideen ins Genre gemacht, dass ich es dafür belohnen wollte, hier anzutreten bei uns im Achtelfinale. Während Dawn of War 1 klassischer Stehfußball ist, ist halt Dawn of War 2 so richtig scharfes Tiki-Taka-Ding.
Okay.
Man merkt, ich bin voll in meinem Element mit diesen Metaphern.
Wahnsinn.
Das ist einfach, mein Gott. Da bin ich einfach am Start. So, das habe ich einfach drauf.
Ja. Bevor wir vielleicht einsteigen in diese Debatte, es wurde uns ja in der letzten Folge vorgeworfen, wir machen zu wenig Recap. Wir hatten eine große Auseinandersetzung, Civilization 2 gegen Warcraft 3, die Civilization 2 gewonnen hat. Ich hatte viel zu tun, die Handwerker waren im Haus, Corona tobte.
Wir haben Feature geschrieben.
Wir Feature geschrieben, Corona-Warn-App kam raus und plötzlich stand ich vor der Aufgabe, das Plädoyer nochmal in Orkisch einlesen zu müssen. Ich habe alles beiseite getan und habe mir dann sogar die Stimmen von Warcraft 3 Verfechtern wie Goshi und so weiter sichern können. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Vielen Dank dafür. Und das sind dann schon die großen Last Game Standing Erlebnisse. Und das Ding ist, ich erwähne das deswegen, weil sonst wird das wieder vergessen. Weißt du, sonst ist das wie bei Beste Staffel des Jahrzehnts, wo wir so das Mega-Ding hatten mit der Pressekonferenz und mit dem ganzen Zeug. Und dann machst du so zwei Wochen lang sowas nicht und erinnerst nicht daran und plötzlich gibt's ein oder zwei Folgen, sind scheiße und dann heißt es schlechteste Staffel aller Zeiten. Bei Last Game Standing muss das so sein wie beim Maoismus. Kennst du Maoismus?
Sag mir, worauf du hinaus willst.
Also Mao hat immer gesagt, alle 10 Jahre muss was passieren. Ja? Und deswegen gab's dann so großer Sprung nach vorn oder Kulturrevolution, weil alle 10 Jahre muss das passieren. Klar, dann halt immer ein paar Millionen Tote. So ist es bei uns nicht.
Schlecht.
Ja? Genau, sehr schlecht. Aber auch so bei Last Game Standing muss man immer so ein paar Reizpunkte und da muss auch immer alle paar Folgen muss halt irgendwas Großes passieren.
Weil ich möchte in dieser Moment, yeah. Bevor wir jetzt hier in Maoismus-Diskussion, ich muss erstmal für diese ganze Aktion Biennale danken, der mir geschrieben hat, eine Privatnachricht bei uns im Forum, der gesagt hat, hey Christian, du meintest, man kann uns nicht übersetzen auf Orkisch. Hier, ich hab's mal für dich übersetzt.
Ich habe keine Sekunde an dieser Community gezweifelt. Keine Sekunde oder andersrum, ich habe keine Sekunde gedacht, dass nicht das. Und ich musste ja dann wirklich für Warcraft 3 stimmen, habe ich dann ja auch gemacht.
Ja, sehr gut.
Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Maoisten unter den Hörern beleidigt. Kennst du eigentlich die Maoisten-Geschichte mit Paul Breitner?
Nee.
Paul Breitner kennst du aber, oder?
Ja, es ist ein Fußballer.
Ist ein Fußballer, ein guter.
Beim FC Bayern.
Genau. Der, also das Ding ist, der FC Bayern hat so eine Altherrenmannschaft, ja, wo so die alten Stars spielen. Und der FC Bayern hat eine Kooperation mit Indien. Weißt du, so andere Fußballvereine, Real Madrid haben so Südamerika oder irgendwas. Und der FC Bayern hat halt Indien. Und das führt dazu, dass der FC Bayern halt immer wieder mal so indische Nachwuchstalente bekommt. So, die sich dann so vorstellen für das Jugendcenter und dann meistens sind aber die halt nicht besonders gut. Und dafür muss diese Altherrenmannschaft vom FC Bayern immer wieder nach Indien, um dort so an so Turnieren teilzunehmen, weil Indien hat ein Maoisten-Problem und die nehmen dann an so Turnieren teil. Also kannst du dir das wahrscheinlich vorstellen, wie wenn du hier was gegen Rassismus machst, dann lädst du halt da irgendwie so Spieler ein auf so ein Turnier und so und die verlesen dann was. So ungefähr ist das. So Spielen gegen den Maoismus in Indien. Und die Pointe der Geschichte ist, Kapitän dieser Altherrenmannschaft ist eben Paul Breitner. Und Paul Breitner war ja der große Maoist in den 70er Jahren, kam immer zum Bayern-Training mit der Mao-Bibel und hat immer versucht, seine Mitspieler über den Maoismus aufzuklären. Und der spielt jetzt gegen den Maoismus für den FC Bayern in der Altherrenmannschaft.
Das ist eine sehr schöne Anekdote, mit der ich nichts anzufangen weiß, aber
macht ja nichts.
Ja.
Letztens hat man uns vorgeworfen, die Folge sei zu kurz geworden. Deswegen, und weil wir nicht besonders viel Ahnung haben von den Spielen, die wir heute vertreten, bemühe ich mich redlich.
Du hast keine Ahnung von Solaris. Ich habe Ahnung von Dawn of War.
Bemühe ich mich hier redlich, hier die erforderliche Sendungslänge zustande zu bekommen, wozu du bisher nicht so wahnsinnig viel beigetragen hast.
Christian.
Ich wollte noch erwähnen, dass ich wohl Österreich beleidigt habe in der letzten Folge.
Wieso?
Das wurde irgendwie gesagt. Ich glaube, weil ich gesagt habe, dass die nichts können, dass die nicht gut sind in den Krieg oder so. Die sind nicht gut in den Krieg.
Das kann sehr gut sein, ja.
Genau, aber okay. Gehen wir nicht drauf ein, weil Christian Alt will ja nicht.
Nee, ist okay.
Und es gab, und das möchte ich mal herausstellen, es gab im Forum, ohne Witz, eine interessante und respektvoll geführte Diskussion über Sklaverei in anno 1800. Das fand ich echt krass. Da hätte ich nicht gedacht, dass ich das in diesem Leben nochmal erleben.
Ich muss ja sagen, also erstens habe ich auch gesehen, fand ich super, ja. Fand ich sehr, sehr gut. Und ich habe auch die letzte Woche damit verbracht, sehr, sehr viel anno zu spielen. Und es war schon, es macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ich habe mich jetzt nämlich Anno Cheats entdeckt, wo man so ein bisschen mogeln kann. Und jetzt ist es geil. Jetzt habe ich mehr Produktion und mehr Geld und es läuft das Bällchen.
Sehr gut. Also, Dawn of War. Was ist das für ein Spiel?
Das ist ein Echtzeitstrategiespiel.
Aber ist das also gehen wir davon aus, dass du hier, du hast ja irgendwie im Prinzip 5-mal dasselbe Spiel nominiert in dieser Staffel, das auch wieder ist.
Nein, deswegen ist ja Dawn of War 2 so spannend, weil Dawn of War 2 hat keinen Basenbau.
So wie Z.
So wie Z.
Z von den Bitmap.
Kenne ich nicht.
Aber die Bitmap Brothers kennst du.
Sind das die mit BitTrip Runner?
Nee, das sind die, die Xenon gemacht haben und so.
Das ist so ein Altherrenspiel einfach, so, wo es noch Maoismus gab. Ja,
das waren die, hatten so Packungen wie bei so einem Musikalbum, das konntest du aufklappen und dann waren die da so abgebildet, weil das halt so krasse Stars waren. Und die haben Z gemacht, eines der interessantesten Echtzeitstrategiespiele aller Zeiten, war lange in der Entwicklung und das kam meines Wissens auch ohne Basisbau aus, hat sich super schnell gespielt und hat heute auch noch eine treue Fangemeinde, weil es eben so besonders ist. Aber gut, ich glaube, das war auch bei uns, irgendjemand hatte das, glaube ich, auch vorgeschlagen, aber egal.
Ich habe den Namen auf jeden Fall gelesen, aber ja, dann ist das wahrscheinlich wie Z, das ist genau wie Z. Alles, was ich über Z weiß, stimmt auch auf
Das ist gut, wenn ich den Alt hier in seinem Metier vorführen kann.
Nee, es ist so.
Wieso, weißt du, hier ist Echtzeitstrategie, bitte.
Nee, es ist geil, weil also so eine typische Dawn of War Party, Dawn of War 2 Party, muss ich dazu sagen, spielt sich halt eher wie so eine Battlefield-Kontrollpunkt-Mission.
Ja, wie Z, sehr gut.
Ja, genau, wie Z. Also du hast halt so eine kleine Armee und mit dieser Armee nimmst du Kontrollpunkte ein, wirst so mächtiger und versuchst einfach so den Gegner zu übernehmen. Das macht total Spaß.
Das ist wirklich wie Z. Das ist wirklich, also im Ernst.
Cool, also
aber da werden Leute im Forum wahrscheinlich besser bestellen. Ich habe Z nie gespielt. Ich mag ja Echtzeitstrategie nicht so, aber ich weiß, ich habe einfach so ein Profil.
Ja, also ich habe es deswegen nominiert, weil die Dawn of War Serie tatsächlich bis heute und bis zum dritten Teil immer wieder versucht hat, Neuerungen in das Genre der Echtzeitstrategie zu bringen. Und das war eben, nachdem Dawn of War 1 schon sehr, sehr erfolgreich war, haben die gedacht, machen wir doch mal was ganz Neues. Das zweite spielt sich komplett anders, hat halt die Community einmal in der Hälfte so ungefähr zerteilt, weil du hast links die Leute gehabt, die das alte mochten, rechts die Leute, die gesagt haben, ja geil, endlich was Neues, es ist ja wie Z. Und dasselbe haben sie beim Dreier dann nochmal gemacht, wo genau dasselbe nochmal passiert ist, weil da dachten alle, ja, das wird dann so wie der Zweier, wurde es aber nicht. Und dann Dawn of War wird jetzt wahrscheinlich auch nicht fortgesetzt, also es gibt ja eh jetzt kaum noch Echtzeitstrategiespiele. Aber
80% in der GameStar?
Ja, das ist schon sehr, 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 sehr ordentlich, oder?
Wusstest du, dass Stellaris, was glaubst du, hat Stellaris in der GameStar bekommen?
Haben die es nochmal nach?
Nee, also Ursprungstest.
84.
Richtig.
Echt?
Ja. Geil. 4 Players?
78.
82.
Okay, was sagt Jörg Löbel zu Stellaris?
Oh, das schaue ich nach, während du weiter über Dawn of War sprichst.
Aber wo wir doch schon mal bei der GameStar sind, kann ich dir ja mal sagen, was unser sehr, sehr geschätzter Kollege, ich kann mich eigentlich gar nicht Kollege zu sagen, weil er ist ein gestandener Spieljournalist, ich bin jemand, der...
Wir sind die indischen Nachwuchsfußballer und das ist Paul Breitner. Ja.
Kann ich dir mal sagen, was Michael Graf über Dawn of War 2 sagt? Dawn of War 2, in seinem Fazitkasten sagt er, dass Dawn of War 2 erst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad richtig funktioniert, ist mir ziemlich wurscht. Auf anderen Stufen fange ich nämlich gar nicht erst an. So fesselt mich die Motivationsspirale aus Ausrüstungshatz, Missionswahl und Knallgefechten gleich von der ersten Sekunde an.
Ausrüstungshatz.
Hatz ist ein richtiges Gangster-Wort.
Wahnsinn.
So,
Wahnsinn.
Ja. Monster-Hatz.
Ja, voll.
War auch immer so ein Ding bei Diablo.
Genau.
Ich danke Relic dennoch dafür, dass die Entwickler Mut bewiesen und ein ungewöhnliches Taktikspiel entworfen haben, das ich nach dem an Strategie-Hits armen Jahr 2008 mit Genuss verschlungen habe.
Verschlingen?
So, das ist es nämlich so. Dieses Spiel kam zu einer Zeit raus, wo echt Dürre war.
Ja, bis
und dann
heute.
Kommt dann dann kommt Relic und knüppelt halt so ein richtig geiles Spiel in die Steam Stores der Welt. Und man muss ihnen das zugute halten, dass die eigentlich bis zuletzt versucht haben, das an dem Genre noch zu drehen. Und zwar so der, ich stelle mir so vor, dass es eine Welt gibt da draußen, in der Dawn of War 2 das größte Spiel aller Zeiten ist, wo wirklich so die Ausrüstungshatz gewertschätzt wird von vielen Spielerinnen und Spielern und da einfach so eine neue Zeitlinie losgeht und wir einfach nur so geile Taktikspiele wie Dawn of War haben. Das ist mein Traum. Und deswegen klammer ich mich so an dieses Spiel, auch wenn ich nicht bis ins letzte Detail dir jetzt darlegen kann, warum es besser als Stellaris ist, weil ich liebe Stellaris über alles und es tut mir total weh, dass diese beiden Spiele in dieser Folge aufeinandertreffen. Aber Dawn of War 2 war wirklich noch so der letzte Moment, wo ich dachte, ach okay, mit dem Genre, da ist noch ein bisschen Luft drin. Mhm. Und es hat nie wieder jemand was gemacht. Nie wieder.
Also war das quasi so der Schlussakkord.
Der Schlussakkord.
Wobei
ein schönes S-Dur.
Genau. Wobei Command & Conquer Remastered ja total geil sein soll.
Aber es ist doch genau dasselbe Spiel vor 30.000 Jahren.
Ja, klar, aber das ist das ja. Aber das habe ich ja alles schon in jeder Folge gesagt. Soll ich das nochmal spielen?
Also würde das Sinn machen? Das unbedingt. Spiele aber auch den.
Beim PC ist ja bald
das,
wieder.
Das Geile ist ja, Dawn of War ist ja so super modfähig. Du kannst richtig geile Total Conversions dafür auch installieren. Du kannst auch noch das erste spielen, wenn du Bock hast. Das macht auch richtig Spaß. Du kannst auch sogar das dritte spielen. Das ist auch cool. Ich finde, das ist so die unterschätzteste Spieleserie. Ohne Scheiß. Unterschätzteste Spieleserie auf dem PC, die es eigentlich so gibt. Die Dawn of War-Reihe. Ich würde mich einfach freuen, wenn das so.
Ich habe das tatsächlich nicht zu, also ich habe da kein Bild vor Augen gehabt bei Dawn of War, muss ich ehrlich zugeben. Also ja. Da merke ich schon, wie krass raus ich da war. Aber ich muss auch sagen,
das ist halt keine Monster Huts, nein,
wurscht. Aber weißt du, was das die Überschrift ist zum Stellaris Test aus dem Jahr 2016 in der GameStar? Stellaris im Test, Gedankenstrich. Wahrhaft paradox. Ja, kann man mal machen. Aber auch nicht immer.
Nee. Ja. Muss auch nicht sein.
Nee. Ja. Also, Michael Graf, der ist wirklich gut, der hat schöne, harte Substantive. Hier schreibt er zum Beispiel bei Stellaris, was ihn überzeugt hätte. Das Diplomatie-Geschacher.
Ja, aber wir reden von welcher Version von Stellaris?
Ja, 2016 natürlich.
Also da hat sich alles
natürlich, natürlich.
Das ist das Schlimme an diesen Paradox-Spielen.
Natürlich.
So, ich liebe die ja sehr. Also wirklich, ich liebe die sehr. Ich freue mich jetzt auch irgendwie eigentlich nochmal Europa Universalis 4 zu spielen, weil die hatten vor einer Woche oder so ein großes, fettes Update, wo jetzt irgendwie alles anders ist mal wieder. So, es ist einfach, als würdest du auf so eine Webseite schauen, wie so Facebook hat ein Redesign und du hast nichts dafür bezahlt und du hast einfach nur einmal dieses Spiel gekauft. Also so ungefähr ist das im
Würdest du dieses Abo-Modell, also die ist, Paradox überlegt ja so ein Abo-Modell zu machen.
Boah, ich will sowas von am Start. Boah.
Ich auch.
Ich glaube, ich würde einen Zehner im Monat nur für Paradox ausgeben. Ah.
Ja. Genau, also ich fände auch, also das würde Sinn machen und ich meine, klar, also Stellaris hat einen Metascore von, ich glaube, 78 oder sowas.
Das hat schon Nische auch.
Naja, aber das war halt natürlich auch diese Ursprungsversion. Ich meine, es ist natürlich immer so, dass die Meinungen sehr auseinandergehen, was die Updates und sowas angeht. Du läufst ja immer auch ein bisschen Gefahr, das, was du dir aufgebaut hast mit einem schlechten Update, quasi mit deinem Arsch wieder einzureißen. Ja.
Christian, sag mal, wie das ist. Das ist wie bei Last Game Standing. Yeah. Paradox ist wie wir beide.
Genau.
Wir machen mal eine geile Folge und dann sagen alle Leute so, geil, gute Folge, diesen beiden Volltrotteln gebe ich gern noch irgendwie Geld auf Patreon. Dann machen wir eine beschissene Folge oder zwei beschissene Folgen und dann gibt es halt Sturm in der Community.
Ja, oder,
zu Recht!
Oder wieder eine, der den Podcast so gut fand, dass er ihn mit seiner Frau hören wollte. Und dann kam die Folge und es war leider eine der schlechten. Was ist denn bei Stellaris deine dein Lieblingsfeature? Was findest du denn gut?
Also, ich kann dir nochmal sagen, also wir müssten eigentlich erstmal erzählen, was ist Stellaris? Stellaris ist
okay.
Ein Spiel im Weltraum, da kann man Planeten erobern, ähnlich wie in Crusader Kings oder in Europa Universalis, wo man irgendwie auf so einer Karte das Ganze, die Welt erobert, kann man dort eben den Weltraum erobern.
So, oder wie halt in Master of Orion.
Genau. Aber es hat so super viele Kniffe. Also als ich das zum ersten Mal gespielt habe, war ich wirklich, wirklich hin und weg. Und der tollste Moment, den ich in meiner ersten Partie von Stellaris hatte, war so eine Mutation. Mhm. Hattest du das mal? Das ist irgendwie so, ich hatte so eine Vogelspezies irgendwie gespielt. Dann habe ich irgendwann so ein Pop-up bekommen. Ja, also hier auf dem Planeten gibt es jetzt eine Mutation und hier bildet sich gerade ein neuer Stamm heraus. Und ab sofort hast du irgendwie zwei Völker, die du miteinander in Einklang bringen musst, weil auf dem einen Planeten war die Gravitation so und so und die sehen jetzt einfach anders aus nach mehreren Spielrunden. Genau. Einfach so denkst du, what the fuck, ja. Wie geil. Ja. Was ich auch liebe, das ist natürlich auch ein schwieriges Feature, weil es immer das Balancing im Endgame so ein bisschen schwierig macht, sind diese alten, untergegangenen Rassen,
ja.
So, auf die du dann treffen kannst, diese alten Raumfahrnationen, die irgendwann wiederkommen und dich halt komplett platt machen müssen, wenn du nicht bei drei auf dem Baum bist.
Das ist wie bei Colonization, wenn dann plötzlich die Engländer kommen und du bist da nicht darauf vorbereitet. Hast du Colonization mal gespielt oder die neue Version?
Nee.
Das ist ja quasi, also klar, Sid Meier. So,
kann man das eigentlich mal canceln, Colonization? Müsste man.
Aber das ist dann interessant, weil du machst halt dann Unabhängigkeit und dann kommen halt erstmal die Briten und so mit ihren Schiffen und da musst du dann echt und das, also so ein bisschen erinnert mich das. Also ich finde, mir fällt zu Stellaris immer ein, es ist ein Spiel, das trotzdem sehr gut im Endgame funktioniert und ich finde, es ist immer noch ein Problem von vielen dieser 4X-Spiele, immer noch ein Problem. Und das macht es einfach, finde ich, sehr, sehr gut. Dann ist es für mich das einsteigerfreundlichste Paradox-Spiel. Also das können Leute, die irgendwie sagen, hey, ich will mal in diese Paradox-Welt hineinschnuppern, Spiel Stellaris. Das habe sogar ich auf Anhieb gecheckt, ohne dass ich mir irgendwie von Christian Altier dauernd Videotutorials oder ihn die ganze Zeit im Chat beschäftigen musste, wie bei Crusader Kings.
Aber das waren
okay, heirate. Wie? Ich bin 13, 15, wie soll ich denn jetzt heiraten? Ja, verlob dich.
Das war wie bei mir mit Frostpunk, wo ich das null gecheckt habe.
Nein, das war nicht so. Sowas habe ich, so ein Unvermögen habe ich noch nie im ludologischen Bereich erlebt. Noch nie. Also wirklich. Wirklich? Okay, keine Lagerstätte bauen und so. Also
ja, was denn? Wie kommen das denn Idee? Noch keiner bei dem Scheißspiel?
Mein Gott.
So.
Das ist echt. Ich bin schon allein deswegen gegen Klimawandel, weil ich nicht darauf angewiesen sein möchte, dass du mich dann irgendwo, du überhaupt irgendjemanden da durchbringen musst.
Ich wäre ein ziemlich guter.
Nee, überhaupt nicht.
Klimawandel.
Auf jeden Fall.
Durchbringer.
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eben, finde ich, das einsteigerfreundlichste Spiel. Dann ist es halt erzählerisch. Also das ist ja auf jeden Fall etwas, was auch mit den Erweiterungen immer dazugekommen ist. Also das sind zwar nur so Textfenster, die sich öffnen, aber ich finde, die tragen so viel bei zur Atmosphäre. Du findest hier was, es passiert was, eben alte Zivilisationen, dann keine Ahnung, findest einen Planeten, da haben die halt den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Lauter solche Sachen. Also diese kleinen Geschichten finde ich halt mega geil. Und meine Lieblingsmechanik ist immer die mit den Fraktionen, sowas mag ich. Dieses Ding, du willst da irgendwie Kriegs führen, jetzt hast du halt so eine Pazifistenfraktion bei dir. Und ich stelle mich mir dann immer dich vor, weil du bist ja so der große Pazifist und bist ja immer so derjenige, der sagt, also wenn es irgendwo Faschismus gibt, dann müssen wir die mit total vielen Friedenstauben, müssen wir die denen begegnen und erstmal zusammen Kumbaya singen. Und dann stelle ich mir dann immer vor, wenn es dann so heißt, diese Fraktion der Friedensdinger, dann tue ich da den Namen umbenennen in Christian Alt und so. Und dann überlege ich mir, wie gehe ich damit um, ja, unterdrücken zum Beispiel, ja. Und das finde ich dann, das finde ich super, weil das beeinflusst halt die Art, wie du spielst. Es tut dich einerseits beschränken, Aber auf der anderen Seite macht das aber halt so wahnsinnig interessant. Also wenn du sozusagen so in der Innenpolitik halt dann quasi so diese Konflikte hast und damit umgehen musst. Und dieses Spiel, ich weiß nicht, der Sebastian, ehemaliger Mitarbeiter vom Zündfunk, wo wir beide gearbeitet haben, der ist so krasser Paradox-Fan, der war mal privat in Schweden, so im Urlaub, hat nichts Besseres zu tun gehabt, als unter dem Vorwand, er macht einen Beitrag für den Zündfunk zu Paradox zu fahren, weil er so ein großer Fan war und die zu interviewen.
Geil.
Und er hat mir nur eins erzählt, also er hat mir eine Sache erzählt, an die ich mich immer noch erinnere. Und zwar meinte er, hat ihn gefragt, ja, dass die Spiele ja ziemlich komplex seien und irgendwie hat er ihn gar nicht ausreden lassen, hat nur so gesagt so, ja, und sie werden immer komplexer werden. Und so ist halt Stellaris auch, also alles wirkt auf alles, aber es ist, finde ich, nicht so beliebig, also während ich halt bei Civilization viel mehr so dieses Generve habe, dass ich mir die ganze Zeit überlegen muss, dieses Entscheidungsstaccato quasi, wo ich eben keine Entscheidung wirklich wichtig finde, ist es da, finde ich, anders und besser gelöst. Ich habe viel mehr das Gefühl, ich bin dort wirklich Herrscher einer großen Zivilisation oder Entität. Und es ist einfach auf so viele Arten cleverer und besser als die anderen Nicht-Paradox-4X-Spiele.
Ich liebe halt auch den Forschungsbaum in Stellaris. Der ist wirklich eine Innovation. Dieser Forschungsbaum funktioniert so, du hast nie alle Optionen, sondern du bekommst es gibt so drei Forschungslevel, eins ist, glaube ich, Bio, eins ist Engineering und eins ist irgendwas mit Physik oder so, wo man Waffen und Schaden boosten kann. Und du hast nie alle Optionen, die werden immer so zufällig gemischt, diese Forschungsdinger, und du kannst dich dann entscheiden zwischen dreien pro Feld. Und diese Entscheidungen sind so hart, ja, so knifflig, was du jetzt eigentlich erforschen sollst. Und du hast nie so dieses Gefühl, ah, okay, da hinten, ich will unbedingt das Rad erfinden und dafür brauche ich jetzt zuerst mal, weiß ich nicht, Werkzeuge und ich brauche noch Animal Husbandry und so. Sondern du hast immer so, das ist alles ein bisschen zufälliger. Es fühlt sich dann mächtiger an. Das ist, ja, scheiße, das ist wirklich eine knifflige Situation, in der ich jetzt bin. Aber ich nehme jetzt mal das, keine Ahnung, wohin es führt. Das ist echt cool.
Ja.
Und wenn dann eine Forschung vorgeschlagen wird, die echt teuer ist, dann freust du dich auch richtig, weil du denkst, ja geil, jetzt habe ich einen kleinen Vorteil.
Genau. Ich find's mega, also was da auch, finde ich, verhältnismäßig gut funktioniert, ist Diplomatie. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Bäume ausreißt. Es gibt immer noch so ein paar Sachen, wo man sich immer fragt, warum passiert das jetzt und so. Aber ich finde, das ist schon, also dieses Ding, du hast eine Allianz und der Gegner hat eine Allianz und jetzt haben wir hier einen schönen kalten Krieg. Was noch nie in so einem, also mir noch nie passiert ist in so einem VX-Spiel, das funktioniert da tatsächlich mal. Ja. Und du hast dann irgendwie so diese geile Allianz, wo du dann irgendwie, wie so Angela Merkel jetzt halt EU, wie sind das so, die Regierungspräsidentschaft hast, so ist es da ja auch. Du hast halt irgendwie mal Zugriff auf diese Raumschiffe der Allianz und dann wieder nicht oder so, also keine Ahnung. Aber das ist irgendwie alles ziemlich clever und einfach wirklich, da haben sich Leute Gedanken gemacht. Ich finde auch dieses System, wobei es, glaube ich, ja bei Paradox-Spielen auch vorher gab, mit diesen Kriegszielen, die du hast, finde ich halt super. Und, ja, und diese ganzen Dinge, es ist einfach ein gutes Spiel. Ich weiß, du hast das, aber ich möchte trotzdem noch anbringen, dass man das sehr gut auf der Konsole spielen kann. Ich spiele gerne, wenn ich im Bett liege, in der Konsole und tu mein Imperium verwalten. Tut mir leid, jeder hat seinen Spleen. Jeder hat seinen Spleen. Also wer da irgendwie Bock drauf hat und sagt, okay, so geht's mir auch, das ist ein 4X-Spiel, das man sehr gut auf der PlayStation zum Beispiel spielen kann.
Also für mich, also ich drücke Dawn of War 2 wirklich die Daumen. Aber für mich ist Stellaris schon ein Kandidat fürs Finale. Also, was ein brutal gutes Spiel ist einfach.
Also,
checkt doch alle Boxen bei mir. Ich liebe halt auch Science Fiction, ich liebe 4X, ich liebe alles von Paradox.
Das ist halt arschgeil. Ja, diese ganze Grundatmosphäre, die es auch schafft. Wirklich, wirklich gut. Tolles Spiel.
Ich wollte ja dieses Jahr zum ersten Mal auf die Paradox-Con fahren. Habe ich mir wirklich vorgenommen. Die ist ja in Berlin. Was ich auch cool finde, dass so Paradox sein Event in Berlin macht, das ist auch irgendwie...
Da war letztes Jahr auch Brenda Romero und so, ne?
Ja. Good for them. Stimmt, die machen ja auch ein Paradox-Spiel.
Ja, die machen das, ja genau.
Dieses Mafia-Ding. Da freue ich mich ja wirklich drauf.
Naja, ich werde das einstellen in den neuen Thread, den ich diese Woche begründet habe. Wird das geil? Weil das ist nämlich nicht ganz sicher, ob das geil wird. Da interessiert
heißt mich der auch, Thread, ist das, wird das geil?
Das ist der große wird das geil Thread. Da kommt alles rein, wo man beurteilen muss, ob was geil wird. Community hat zum Beispiel gesagt, dass Humankind geil wird, zu 93%. Und bei dem jetzt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, dieses Mafia-Spiel, da ist es halt echt unsicher.
City, ob das, Empire of
Sin. Weil zum Beispiel 4Players hat im Preview ein befriedigend gegeben und auch andere waren nicht so begeistert. Und dann ist es hat es sich dann auch verspätet, weil man gesagt hat, ey, na, es ist wohl noch nicht so gut. Und Brenda Romero traue ich eine Menge zu, aber ihr Mann nicht so und der hängt da auch mit drin.
Das
nicht diese, in dem Genre. Also, da bin ich echt gespannt.
John Romero.
Und deswegen war die da und hat halt Fragen zu ihrem Spiel beantwortet.
Okay. Nee, aber wir sollten unbedingt mal eine Staffel machen, bestes Paradox-Spiel. Oder vielleicht den Bonus-Folge. Das wäre eigentlich ganz geil.
Ja, das kann man.
Auch gepublished, weil ist nämlich auch City Skylines mit dabei.
Ja, da warten wir noch, bis Ding jetzt kommt im August, ne?
Crusader Kings 3.
Ja.
Boah. Wir sind heute eh ein bisschen geschwätzig, ist okay. Aber wir müssen kurz über die News der letzten Woche sprechen, weil Cyberpunk 2077 hatte ich verschoben. Aber es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass durch diese Verschiebung ein großes Zeitfenster mir freigeräumt wurde, in dem ich Crusader Kings 3 spielen kann.
Ja, ja.
Ich werde von September, von August bis November nur Crusader
Kings spielen. Aber auch sowas wie, ich glaube, das wird schon ordentlich so, oder zumindest will ich spielen, Wasteland 3.
Das will ich auch
spielen. Und Baldur's Gate 3, kommt das nicht auch in...
Ja, aber in Early Access.
Early Access, okay.
Ja, genau.
Genau, also insofern bin ich da auch eher glücklich damit, dass das schön in den Herbst. Ja.
Aber ich war schon sehr irritiert davon, weil sie es jetzt nochmal verschoben haben, nochmal um 3 Monate.
Ja, und vor allem auch mit derselben Begründung wie eigentlich schon bei der ersten Verschiebung. Also ich
fand aber das Gerücht relativ spannend, dass es vielleicht an Sony liegen könnte, die gesagt haben, alle Spiele, die ab dem 1.7. erscheinen, müssen auch kompatibel sein für die PS5. Und dass sie dann gesagt haben, ja, okay, keine Ahnung, ob wir das jetzt testen können für die PS5 direkt und dass wir es deswegen verschieben mussten. Fand ich eine gute Theorie.
Also ich weiß nicht, ich weiß nur, dass der Aktienkurs nicht nachgegeben hat. Der ging runter an dem Tag, ging aber dann sofort.
Wir haben ja noch die Community-Aktie.
Genau, wegen der Community-Aktie.
Sehr viel im Plus.
Genau, und das ist ja das Einzige, was mich da vor allem beschäftigt. Und insofern, glaube ich, tut der Markt diese Theorie vielleicht auch ein bisschen widerspiegeln.
Ich muss noch gucken, wie meine Wirecard-Aktien eigentlich gerade stehen.
Du hattest nicht wirklich welche.
Nein.
Okay. Nee, man kann es nicht ausschließen.
Stell dir vor, du hast letzte Woche Wirecard gekauft und du dachtest, ach guck mal, die sind von 100 auf 70 runter. Das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt zu kaufen.
Ja, aber ich glaube, in so ein richtig fallendes Messer, das machen, glaube ich, nicht so viele. Aber wenn du so vor einem Jahr welche gekauft hast, als die nachgegeben haben, aber man dachte, da ist wahrscheinlich nichts dran. Ne? Das ist halt echt bitter. Und ich meine, ich muss ja auch sagen, ich kann mich noch erinnern, als diese Geschichte losging mit der Financial Times, mit diesem Typen, der das da halt aufgedeckt hat und die Wirecard so gesagt hat, das ist völlige Unverschämtheit und so weiter. Und ich mir damals schon dachte, wenn die Financial Times so eine Geschichte bringt und sie sind sich nicht sicher, dann bringen sie die Geschichte nicht, weil sie sich da so krass irgendwelchen
super angreifbar.
Prozessen und weiß nicht was ausgesetzt hätten. Also ich habe mir damals schon gedacht, hey, wenn du das so, also da musst du dir wirklich sicher sein, sonst machst du das nicht. Ja? Und dass es aber dann gleich so krass kommt, also ich meine, am geilsten fand ich ja, obwohl der möglicherweise jetzt nichts damit zu tun hat, aber trotzdem fand ich halt diesen Typen, Anwalt, der diese 1,9 Milliarden in den Philippinen, das ist wirklich genau wie Better Call Saul, das ist Saul Goodman. Auf seiner Seite steht, ich bin Anwalt für Familienrecht Bitcoin und Business. Und dann googelst du den und dann kommen lauter so YouTube-Videos, so mega schräg, wo er irgendwie so Tipps gibt, wie man sich geiler scheiden lassen kann und sowas, ja. Ich meine, dem gibst du doch natürlich 1,9 Milliarden Mark. Aber offensichtlich haben die ja nie existiert. Ja.
Wir haben eine wichtige Frage noch nicht geklärt. Welcher Hund wäre Stellaris? Welcher Hund wäre Dawn of War 2? Ich glaube, Dawn of War 2 wäre eine französische Bulldogge.
Ja.
Also ein bisschen grummelig, aber eigentlich ganz süß. Mal was Neues.
Stellaris ist schon irgendwas Feinsinniges. Hatte nicht aber das Forum 9 Vergleich vorgeschlagen? Warte mal, nicht Hunde, sondern übrigens nie wieder diese Tortengrafik.
Nie.
Mein Gott.
Die ist so furchtbar. Es tut mir leid. Es war ein neues Feature. Ich wollte es ausprobieren, aber das mache ich natürlich nicht.
Ach so, nee, die haben das hier mit Muffins und so verglichen.
Okay.
Mit Süßspeisen. Naja, gut. Ja, Hund weiß ich nicht. Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Hunden, aber so ein kleiner, windschnittiger, aber etwas so melancholischer, ja, so ein bisschen melancholischer war es gleich auch. Klug, bisschen melancholisch, ruhig und dunkelblau. Das ist ein dunkelblauer,
okay,
Weltraumhund.
Leica.
Ja, oder so eine. Wusstest du eigentlich, dass die Sowjets eine Schildkröte um den Mond herum geschossen haben? Ich habe mich letztens wieder mal mit der Mondlandung beschäftigt und das wusste ich beim russischen Programm. Da haben die es schon geschafft, eine Schildkröte zum Mond zu schicken. Die ist an den Mond geflogen und ist dann wieder auf der Erde gelandet und war heil.
Ah. Okay.
Auch nicht schlecht. Also, ja.
Du meinst also, der Space Race war enger als man dachte?
Ja, also ich glaube, es ist nochmal was anderes, da Menschen hochzuschießen und nochmal landen zu lassen. Aber ich meine, klar, Leica kennt jeder, aber dass die da eine Schildkröte um den Mund geschossen haben, das wusste ich nicht.
Ja. Okay, kommen wir mal zu den Plädoyers. Ich würde sagen, du fängst an.
Ich fange an, ja.
Du hast bestimmt einen, liebe Stellaris.
Ja, irgendwas habe ich. Ja. Liebe LGS-Menschen, ja, ich gebe es zu, manchmal übertreibe ich, aber heute nicht. Heute appelliere ich an eure Vernunft. Heute vertraue ich darauf, dass ihr euch der unwiderstehlichen Anziehungskraft des besseren Arguments ergebt. Und ich sage euch das hier, das ist die wichtigste Entscheidung eures gesamten Lebens. Für mich, für euch, ja auch für Christian Alt, entscheidet sich in diesen Tagen, ob wir auf der Seite von Stellaris stehen wollen. Auf der Seite eines Strategiespiels, welches das Genre der Strategiespiel in ein Davor und ein Danach scheidet. Auf der Seite eines Computerspiels, das nicht nur ein Computerspiel ist, sondern das beste Kulturartefakt, das die Menschheit jemals hervorgebracht hat und hervorbringen wird. Diese Entscheidung, die ihr diese Woche treffen werdet, ist letztlich eine Entscheidung über die Frage, was eigentlich... Was? Was das eigentlich ist? Leben, Schönheit, Seele, Menschlichkeit und ja... Auch Geilheit. Stimmt für Stellaris.
Boah.
Ja, was denn?
Okay, ja. Mein Plädoyer ist ein Plädoyer für alle, die eine Firma im Viertelfinale sehen wollen. Und zwar Relic Entertainment. Die Entwickler von Warhammer 40k Dawn of War 2. Aber auch eben die Entwickler von Company of Heroes. Company of Heroes 2 und Homeworld. Die Erfinder von Homeworld und Homeworld 2, die es nicht geschafft haben, im Achtelfinale weiterzukommen, hier wäre die Chance. Gebt eure Stimme diesem fantastischen kanadischen Kleinodschmieden, die es immer wieder geschafft haben, fantastische Spiele zu entwickeln und jedes der Spiele von Relic Entertainment spielt sich anders. Die unterschätzteste Firma, die eines der unterschätztesten Spiele-Franchises der letzten 20 Jahre gemacht hat, braucht eure Unterstützung. Ich weiß auch, Stellaris ist ein gutes Spiel, aber ist es wirklich so gut wie Dawn of War 2, das so ist wie Z? Fragezeichen.
Set war eine ziemlich gute Hatz auch. Also so
eine I don't know. Gebt eure Stimme Dawn of War 2. Ich prophezeie 69-31 oder so.
Mach bitte kein Kugendiagramm, weil es hat mich...
Das
mich
war ich natürlich nicht.
Wahnsinn gemacht, dass ich dann nicht sehen konnte, wie krass ich abluse.
Ja, sehr,
in
sehr.
Prozent.
Ja, ja. Ich rechne das immer aus. Jeden Tag rechne ich die 9% aus.
Okay.
Ja, du musst ja nur die Anzahl der Stimmen so...
Ja, ja. Ja, klar.
Ich glaube, wir sind bei, waren neulich bei 69% oder so, okay, für Anno 1800. Ah. Tut mir sehr leid, das sehr, sehr gute Anno 1800 wird das machen.
Ja, ich glaube, dass da gegen Plants vs. Zombies wird da Endstation sein. Letzte Runde.
Ja, ja, das war's mit dieser Folge. Wir haben ja eben schon gesagt, was in der nächsten Folge passiert. XCOM 2 gegen Battletech.
Ja, stimmt. Eine Premiere, weil du vertrittst ein Spiel, das ich schon mal vertreten
habe. Ja, das wird sehr strange. Und ich werde natürlich alle Sachen, die ich damals gegen dich verwandt habe, benutzen. Auf jeden Fall. Nächste Woche Battletech gegen XCOM 2. Wir freuen uns. Bis dann.
Ciao.